Ja, guten Morgen nochmal, auch von hier vorne nochmal an alle von mir. Die meisten kennen mich, ich heiße Peter und bin seit jetzt knapp einem Jahr glücklich verheiratet. Am 17.10. hatten wir unseren Jahrestag. Jetzt ist natürlich die große Frage, wieso stehe ausgerechnet ich hier vorne? Mit einem Jahr Ehe und die meisten von euch, die verheiratet sind, haben ein paar mehr Jahre. Ihr kennt mehr Probleme als ich, behaupte ich einfach mal. Und das ist auch richtig so. Aber, aber das Entscheidende ist, in diesem Jahr haben meine Frau und ich auch sehr viel lernen dürfen, was es bedeutet, dass zwei Sünder in der Ehe so nah zusammenkommen. Aber wir durften auch was anderes erleben. Dadurch, dass wir beide eine sehr gute Ehevorbereitung hatten und beide die Bibelschule besucht haben und uns sehr bewusst waren, was Gottes Maßstab ist, was Gottes Wort dazu sagt, war es wie eine Impfung für uns für viele Probleme. Weil eines der größten Schwierigkeiten ist es, wenn auf einmal diese zwei Menschen auf diesen engen Raum, in diese enge Beziehung kommen, ohne sich vorbereitet zu haben, ohne zu wissen, was Gott wirklich möchte. Und wir wollen uns heute genau damit beschäftigen, was Gottes Plan für dich und mich als Ehemann ist, ob du verheiratet bist oder nicht. Ich weiß nicht, haben wir noch Junggesellen unter uns? Nein, Marcelo, du nicht. Du zählst nicht. Es gilt genauso. Die Vorbereitung, das Herz darauf vorzubereiten, ein Ehemann zu werden, aber auch jeden Tag ein besserer Ehemann zu werden, ist ein und dasselbe. Und dafür müssen wir Gottes Maßstab kennen, um genau uns danach auszustrecken. Woran denkst du, wenn du an einen guten Ehemann denkst? Also ich habe früher an vieles gedacht. Bevor ich Christus kannte, ich war ein Idiot. Wirklich in vielerlei Hinsicht. Und ich denke mal, das können viele von euch teilen. Aber was sagt uns die Welt? Was sagen Frauen? Frauen legen Wert auf das Zuhören der Männer, dass sie einen zum Lachen bringen. Aufmerksamkeit, Geld, Sicherheit. Das sind alles Dinge, die wir in Ratgebern für Frauen lesen, wenn wir mal beim Arzt versehentlich zur falschen Zeitung greifen. Die Welt hat wirklich viel darüber zu sagen. Und auch wir Männer meinen, all das Gute zu wissen, zum Beispiel, wie wir unsere Frauen glücklich machen und in Wirklichkeit uns selbst glücklich machen damit. In einem Internetforum hat eine Frau, und das habe ich euch im Handout etwas länger praktisch hinterlassen, was ihr am Ende kriegt, ein Fazit letzten Endes gegeben, dass ein Mann ein Kribbeln bei ihrem Bauch auslösen muss. Ansonsten kann er es direkt vergessen. Und dann kommen erst die anderen Dinge. Es kommt auf das an, was im ersten Moment die Gefühle sind. Und auch die Religion hat vieles zu sagen. Der Islam zum Beispiel ist da sehr genau. Und ich habe euch mal 10 Punkte von einem Imam auch draufgeschrieben. Und der letzte ist, sei humorvoll und spiele mit deiner Frau. Weil der Prophet Mohammed auch mit seiner Frau in der Wüste gespielt hat. Es gibt auch sicherlich viele gute Ratschläge, die wir in der Welt finden, die praktisch, wenn wir sie umsetzen, eine Ehe wirklich besser machen. Ohne Frage. Aber, was sagt Gott dazu? Das müssen wir uns als Christen fragen. Was macht eine Ehe wirklich zu dem, wie Gott sie sich vorstellt? Und bevor wir zu den Details gehen, ich möchte noch einmal klar sagen, wir wollen darüber reden, was Gottes Wort zu dir und mir als Männern sagt, unabhängig von dem, wie unsere Frau ist, unabhängig von dem, wie unsere Situation ist. Es geht nicht darum, dass Gott ein paar gute Tipps hat, sondern er gebietet es uns, dass wir gute Ehemänner werden können. Und wir Männer haben einen Vorteil gegenüber den Frauen. Unsere drei Merkmale fangen alle drei mit L an. Die Frauen haben es ein bisschen schwerer, sich das zu merken. Lieben, leiten und lernen. Wie weit wir heute kommen, ich weiß es nicht. Es sind alle drei Punkte auf jeden Fall auf den Zetteln, dass ihr es gemeinsam oder auch alleine hinterher euch durchlesen könnt. Ich möchte anfangen mit der ersten Bibelstelle aus Epheser 5. Und wir finden im Epheserbrief, Epheser 5, ab Vers 22, eine der wichtigsten Stellen zur Ehe. Und ich möchte da nur gezielt Verse draus vorlesen. Lest euch das aber bitte auch im Zusammenhang nochmal durch, die aber genau diesen ersten Punkt deutlich machen, dass wir unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde, das erste L. Epheser 5, die Verse 25, 28, 29 und 33, also ist ein bisschen gesprungen. Zuerst Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Dann in Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr, die Gemeinde. Und dann noch in Vers 33. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Erst einmal denken wir, wenn wir das lesen, dass es normal ist. Die Frau, die wir geheiratet haben, die müssen wir ja irgendwo lieben. Sonst hätten wir sie nicht geheiratet. Aber die große Herausforderung ist, dass wir lernen müssen, was überhaupt Liebe ist. Wir alle kennen Hollywood. Wir alle kennen auch Freunde, die sagen, unsere Liebe ist weg. In der Seelsorge hat man Leute vor sich sitzen, die nach 5 Jahren Ehe sagen, wir lieben uns nicht mehr. Aber sagt Gott hier, lieb sie, solange dein Gefühl da ist? Lieb sie, solange es dir passt, solange es deinen Vorteil bringt? Nein, er sagt, wir sollen unsere Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, was Gott uns hier wirklich sagt. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Da werden wir Männer auf einmal, zumindest ich, sehr klein, wenn wir uns diese Gedanken machen. Er hat sie bedingungslos geliebt. In Römer 5, Vers 10, und das ist nicht so lange her, wo ihr in Römer 5 wart, wird deutlich, Christus hat uns bedingungslos geliebt, als wir Feinde waren. Ist die Frau, die neben dir schläft, dein Feind? Soweit kann es kommen. Ich habe von einem unserer Lehrer bei der Seelsorge einen Fall gehört, da denkst du, die saß mit einem Messer auf ihn und hat gesagt, ich ersteche dich, mitten in der Nacht. Und er ist bei ihr geblieben und hat sie geliebt. Mittlerweile ist sie Christin übrigens. Ja. Das passiert, wenn wir Gottes Maßstab wirklich verfolgen. Das ist keine Garantie, aber das passiert, wenn wir gehorsam sind. Die Ehen werden geheilt. Ehen richten sich neu aus. Das Zweite ist, er hat aktiv die Gemeinde geliebt. Gott hat gehandelt. Nicht wir haben gehandelt. Er ist in diese Welt gekommen und ist am Kreuz für dich und mich gestorben. Das heißt, wir sollen genauso aktiv unsere Frau lieben. Nicht einfach nur, ja, gucken wir mal, welche Situation heute kommt. Vielleicht habe ich ja eine Chance, meiner Frau zu zeigen, dass ich sie liebe. Und das ist manchmal schwer. Ich muss mir immer wieder Gedanken machen am Tag, okay, wie kann ich meiner Frau vielleicht damit eine Freude machen? Das ist Arbeit. Christian hat gestern noch zu mir gesagt, wenn ich das so sagen darf, Ehen sind Arbeit, das weißt du nach 15 Jahren. Das weiß ich auch schon nach einem Jahr, es ist Arbeit. Aber es ist eine schöne Arbeit. Und wenn ich dich nochmal zitieren darf, er hat mir gestern ein Zitat von seinem Vater mitgegeben. Heirate, um den anderen glücklich zu machen.
Heirate nicht, um glücklich zu werden, sondern glücklich zu machen.
Entschuldigung, du kennst deinen Vater besser. Und das ist etwas, wirklich aktiv zu lieben, ist eine Herausforderung. Aber den Segen, den man dadurch meistens erfährt, den kann man durch nichts in der Welt kaufen. Es ist so wunderbar, wenn man erfährt, was es bedeutet, den anderen glücklich zu sehen. Wirklich aktiv dem anderen die Liebe zu zeigen. Und der dritte Punkt ist, dass Christus die Gemeinde treu liebt. Wann hat er dich fallen gelassen? Wann hat er je einen seiner Kinder fallen gelassen? Nie. Nichts kann uns trennen. Und da waren wir in Römer 8, da saß ich sogar noch in Reihen. hey, wir haben so einen wunderbaren Gott, der uns so unfassbar liebt, dass in Römer 8 ein ganzer Abschnitt darüber geht, dass uns nichts von der Liebe Christi trennen kann. Und genau diese drei Merkmale müssen für unsere Liebe der Maßstab sein zu unserer Frau. Bedingungslos, aktiv und treu. Und eines der eindrucksvollsten Beispiele, finde ich, und das kann man auch gut zur gegenseitigen Erbauung benutzen, wenn man sagt, meine Frau ist so schrecklich, finde ich immer wieder Johannes 13, wo Jesus Judas die Fische wäscht. Was ist das für eine Liebe? Er wusste ganz genau, wer Judas ist. Er wusste, was er an diesem Tag machen wird, in dieser Nacht. Er wusste, das ist eigentlich mein Feind. Aber was für eine Liebe hat er ihm gegeben? Sie ist nicht leistungsbezogen. Judas hat Christus nichts Gutes gegeben. Und wenn ich teilweise mit Männern rede, die sagen, ja, meine Frau hat das gemacht. Hey, interessanterweise steht für die Frauen nicht drin, dass sie uns Männer wie Christus die Gemeinde lieb lieben sollen, sondern für uns. Wir sind zu 100% für die Liebe verantwortlich in der Ehe. Das ist eine enorme Verantwortung, der wir nie 100% gerecht werden. Aber das ist das, was Gott uns sagt. Wir sollen lieben. Und die Frage ist, wie nah deine Liebe zu deiner Frau wirklich da dran ist. Ich habe immer wieder meine Herausforderungen damit. So sehr ich meine Frau auch liebe. Teilweise motzen wir uns auch an. Das kennt jeder von euch. Vor allem, wenn beide gestresst sind, ist das immer sehr interessant. Und meine Frau und ich, wir können sehr sarkastisch sein. Wenn man das aufnehmen würde, bin ich sehr überzeugt, man könnte Geld damit verdienen. Aber das, was wir erleben, wenn wir wirklich aufeinander zugehen, und egal, was sie gemacht hat, ich probiere wirklich, und ich mache es nicht immer, den ersten Schritt zu tun, weil ich diese Verantwortung habe. Ich bin dankbar, dass sie es manchmal macht, wenn ich es eben nicht tue, weil ich irgendwie mürrisch bin. Aber wir haben diese Aufgabe. Wir sollen unsere Frau aktiv leben. Aber was bedeutet das noch weiter? Wir hatten ja noch ein paar andere Verse gelesen. Vers 25 zeigt, dass er sich hingegeben hat. Das heißt, er hat sich geopfert. Und mal ganz ehrlich, wann war dein letztes Opfer für deine Frau? Schokolade zählt auch. Die Sportschau auch. Aber wir sind sehr wenig aufopferungsvoll. Das ist etwas, was ich, und ich weiß noch, wo Josh, bevor ich hier letzten Endes, da stand das schon fest, hat Josh mir gesagt, red auch davon, was dein Kampf ist, wirklich aufopferungsvoll zu lieben. Und es stimmt. Wir alle haben diesen Kampf. Weil es geht vorher in unserem Leben oftmals um mich, um mich, um mich. Ich gebe euch einen Tipp, nachdem ihr den Ring an der Hand habt, geht es auch noch um mich, um mich, um mich. Daran ändert sich erstmal nichts. Zu lernen, ich verzichte darauf, damit wir das machen können, was meine Frau macht. Das ist schwer. Nicht mehr über sein Geld zu verfügen, sondern mit unserem Geld umgehen. Puh, ist eine Herausforderung. Aber es ist ein wunderbarer Weg. Das kann ich euch bis hierhin versprechen. Mit all den Schwierigkeiten. Vers 28 spricht dann davon, wie die eigenen, dass wir wie unseren eigenen Leib die Frau lieben sollen. Ich meine, wir haben alle gerade gut gegessen. Ihr habt alle kein Gift gegessen, hoffe ich zumindest. Der Fisch war gut, ich habe ihn probiert. Wir nähren und pflegen uns. Ich habe mich heute Morgen rasiert, geduscht. Das sind alles Dinge, die wir tun, um unserem Körper etwas Gutes zu geben. Wir sind nicht immer die Schlausten. Wir essen auch nicht immer das Gesündeste. Aber wenn wir uns überlegen, wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen, was Gott uns hier für ein Bild gibt, wird eigentlich sehr klar, was wir mit unserer Frau tun sollen. Sie genauso behandeln. In der guten Richtung, nicht in der schlechten Richtung. Und er geht dann weiter in Vers 29 und spricht davon, dass wir sie pflegen und nähren sollen. Das ist eine Definition davon. Aber wie sieht das praktisch aus, unsere Frau zu pflegen? Ein Glaubensbruder, den ich in der Seelsorge betreuen durfte, hat mir mal etwas gesagt. Und er ist wirklich ein sehr einfacher Mann. Er hat sich gefreut, seine Frau irgendwann mal anziehen zu dürfen. Ich musste auch lachen, als ich es gehört habe. Aber das hat er unter Pflegen verstanden. Er hat gesagt, ich helfe ihr dann beim Anziehen und wenn sie sich morgens fertig macht. Ich habe gesagt, nein, Alex, das heißt es nicht. Aber was bedeutet es in der Umsetzung? Wie pflegt man seine Frau? Eine Sache, die uns schwerfällt, ihr zuhören. Die Beziehung zu pflegen bedeutet, Zeit darin zu investieren, ihr zu danken, sie zu ermutigen und ihr zeigen, was sie für dich bedeutet. Das ist Pflegen. Und nähren bedeutet auch nicht, ihren Löffel hinhalten und ihr das Fleisch klein schneiden. Sie braucht Zuneigung. Sie hat intellektuelle Bedürfnisse. Ich gucke gern Football, Josh guckt gern Football, meine Frau nicht. Ich kann mich nicht sonntagsabends mit ihr hinsetzen und sagen, so Schatz, das war jetzt das Programm für die Woche. Sie hat auch ihre Bedürfnisse. Und das zu lernen, ist eine große Herausforderung. Sie hat soziales Verlangen und vieles mehr. Das bedeutet, zu pflegen und zu nähren, auf sie zu sehen, was sie braucht. Und Wayne Mack, das ist ein bekannter Autor aus Südafrika und ich habe euch auch den Buchtipp unter das Handout mit aufgeschrieben und am Ende zeige ich euch auch noch ein paar Bücher, wo das mit bei ist, macht eine ganze Liste, wie das praktisch aussieht. Und ich lese nur mal die ersten drei Dinge vor, die er uns fragt. Und die werden sehr praktisch, die gehen sehr in die Tiefe. Wie oft gebrauchst du zärtliche Worte, wenn du mit deiner Frau redest? Wie oft lässt du sie wissen, wie sehr du sie schätzt? Wie und wann zeigst du ihr körperliche Zuneigung? Und er geht weiter durch das ganze Leben, was es praktisch bedeutet, seine Frau zu lieben. Das ist eine Inventarliste für Liebe als Ehemänner. Wie kann ich meine Frau lieben? Beantwortet er da, ganz praktisch. Und glaubt mir, und das wissen alle von euch wahrscheinlich, wir werden immer diese Herausforderung haben, in unserem Kampf uns mehr zu lieben als unsere Frau. Genauso wie wir den Kampf haben, den Herrn mehr zu lieben als uns. Aber eine Sache, und das war ein Lied, was wir eigentlich auf unserer Hochzeit spielen wollten, hat sich sehr bei mir eingebrannt. Das Lied heißt Marriage Prayer. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Und er singt am Anfang, Gott, helf mir, dich mehr zu lieben, als ich sie liebe, da ich weiß, je mehr ich dich liebe, umso mehr kann ich sie lieben, mehr als jenen anderen. Unsere Beziehung zum Herrn ist das, was das Feuer ist für unsere Liebe zu unserer Frau. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt, dass wir als Männer leiten müssen. Lasst uns Epheser 5, 23, 26 und 27 lesen. Epheser 5, 23, 26, 27. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und dann Vers 26. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ehemann sein bedeutet Leiter zu sein. Das ist keine Option für dich. Und auch nicht für mich. Die Frage ist nicht, ob du Leiter bist, sondern wie du Leiter bist. Bist du ein guter Leiter? Bist du ein miserabler Leiter? Oder irgendwas dazwischen? Meistens ist es zum Glück irgendwas dazwischen. Du bist das Haupt deiner Frau. Das ist etwas, was Gott gar nicht in Frage stellt. Das ist eine Tatsache nach seinem Wort. Und du hast die Verantwortung zu leiten. Und das ist nicht zu verwechseln mit einer Diktatur. Das bedeutet nicht, du darfst herrschen. Genauso wie Gemeindeleiter nicht herrschen dürfen, wie 1. Petrus 5 deutlich macht, dürfen Ehemänner nicht herrschen. Und das sehen wir daran, wie Jesus selbst geleitet hat. Wie hat er seine Jünger geleitet? Ich glaube, aufopfernd und selbstlos beschreibt es unfassbar gut. Denkt an diese Liebe, die er für seine Jünger hatte. Und diese Leiterschaft hat wirklich viele Facetten gehabt. Als erstes, und das sehen wir in Johannes 17, Vers 4, hat sie Gottes Ehre gesucht. Unsere Leiterschaft als Ehemänner muss die Ehre Gottes suchen. Das steht im Zentrum. Und das Zweite ist, du sollst als Vorbild führen. Jesus hat nicht einfach gesagt, mach, sondern er ist vorangegangen. Dein geistliches Leben ist wichtig für das geistliche Leben deiner Frau. Wie du in deiner Beziehung zu Gott wächst, ist wichtig für den Wachstum deiner Frau in der Beziehung zu ihrem Herrn. Wie du deine stille Zeit machst, ist ihr ein Vorbild. Und auch, wie du mit Streit umgehst. Eines der Merkmale ist von Christus, dass er ein Friedensstifter war. Wie leitest du einen Streit? Suchst du den Frieden? Christus war ein Problemlöser in all dem. Und er hat seine Jünger getröstet und gestärkt, wo er nur konnte. Vers 26 spricht dann davon, dass Christus uns geheiligt hat, nachdem er uns gereinigt hat durch das Wasserbad des Wortes. Gott gibt uns Männern die Verantwortung, unsere Frauen durch das Wort Gottes zu lehren, zu reinigen. Und einer der Brüder, mit dem ich mich darüber mal unterhalten habe, hat mir gesagt, weißt du, Peter, du darfst eins nichts vergessen. Gott hat dir die Frau an deine Seite gestellt, so wie sie jetzt ist. Denk daran, gib sie besser zurück, als du sie gekriegt hast. Es ist eine große Herausforderung, aber genau das ist unsere Aufgabe. Und dafür müssen wir den dritten Punkt sehr beherzigen. Und das ist, glaube ich, mit der schwerste Punkt für uns Männer. Schlag mal mit mir 1. Petrus 3 auf. Wir lesen Vers 7 in 1. Petrus 3. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Lern deine Frau kennen. Das ist das große Studium neben dem Wort Gottes für dein Leben. Wirklich zu wissen, wer deine Frau ist. Aber wieso machen wir das nicht? Wieso macht die Welt das nicht? Ein Grund ist, wir sind zu faul oftmals. Wirklich hinzuhören ist manchmal anstrengend. Ich kenne eure Frauen nicht, meine Frau ist nicht hier. Manchmal ist es schwer, wirklich hinzuhören. Und manchmal hat sie Details in den Sätzen, die ich wirklich überhöre, die ich nicht höre. Das ist eine Herausforderung für mich, hinzuhören und zu sagen, okay, was braucht sie? Was ist das, was sie mir sagen will? Die Schmunzeln kennen zumindest. Aber genau das sollen wir tun, uns immer wieder neu aufraffen, sie kennenzulernen, diese eine. Eine andere Sache ist, dass wir zu stolz sind. Kennt ihr diese Ausrede, wir Männer sind nun mal anders oder wir sind nun mal so? Wir verstehen euch nicht, ihr sprecht eine andere Sprache. Die Welt hat diese Ausrede permanent. Aber das Problem ist, eine Sprache lernt man nicht, wenn man nicht hinhört. Wir haben hier welche, die Deutsch lernen oder gelernt haben. Eine Sache ist wirklich lernen, ne? Und das ist manchmal hart. Vor allem die deutsche Sprache. Sagen wir Deutschen irgendwie immer. Obwohl wir damit groß geworden sind. Aber auch die Sprache, meine Frau, ist auch eine Herausforderung. Und die dritte Herausforderung dabei ist, dass wir oftmals, wie ich schon vorhin gesagt habe, zu egoistisch einfach dafür sind. Wir wollen manche Dinge gar nicht hören. Aber dagegen müssen wir angehen. Wir müssen uns nach Gottes Maßstab wirklich ausstrecken. In der Kraft des Geistes wirklich dahin wachsen. Und das ist auch keine Idee von Gott. Ja, lernen Sie mal ein bisschen besser kennen. Sondern es ist ein Gebot. Er sagt es hier im Imperativ. Mach es. Lern sie kennen. Und wie sieht das praktisch aus? Nun, Dazu gibt es ein paar Fragen, die ich aufgeschrieben habe. Von einfach über schwer und zum Teil intim, die man sich wirklich stellen muss, oder seiner Frau. Und es gibt sehr, sehr viele gute Fragekataloge dafür. Angefangen, was ist Ihr Lieblingsessen? Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ihr Lieblingsfilm? Wisst ihr das? Von euren Frauen? Die einfachsten Dinge? Ja? Gut. Aber es geht dann auch weiter, wo es ernster wird. Was macht sie traurig? Was sind ihre Ängste? Wie viel Schlaf braucht sie? Ja. Wie möchte sie, dass du sie berührst? Und vieles mehr. Es gibt so viel, was wir von unseren Frauen lernen müssen und sollen. Und auch dürfen. Weil das ist das, was wir oftmals vergessen. Verheiratet zu sein, ist ein Segen. Verheiratet zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir uns nach dem, der die Ehe erfunden hat, auch ausrichten, erfahren wir das auch, wie groß dieses Geschenk ist. Ich möchte euch noch am Ende kurz ein paar Bücher zeigen, weil ich konnte das Ganze ja jetzt nur ein bisschen anreißen. Und es sind massenweise Bücher darüber geschrieben worden. Ein paar stehen auch drauf auf der Liste. Ein paar nicht. So. Ich sage euch vorher, was draufsteht. Wenn ihr euch das mitschreiben wollt, die anderen, könnt ihr euch die noch zusätzlich notieren. Von John Piper, einfach himmlisch, das steht auch drauf, ist ein Buch, was den Zweck der Ehe zeigt. Er geht wirklich hin und sagt, hey, das ist Gottes Plan damit. Und als ich das gelesen habe, also das Buch ist voll. Ich habe mir Notizen über Notizen gemacht. Es ist wirklich ein Weckruf zu verstehen, dass die Ehe zur Ehre Gottes ist. Und dass wir eine Einheit werden sollen. All das ist hier wirklich kurz und gut drin beschrieben. Mein Lieblingsbuch über die Ehe, und das habe ich mehrfach schon gelesen und empfehle das auch immer wieder in der Seelsorge, ist Lieblinge auf Lebzeit von Wayne Mack. Das steht auch drauf. Und es sind viele kleine Kapitel und meine Frau und ich gehen es immer wieder mal durch. Weil am Ende kommen zum Beispiel diese Inventarlisten, was es bedeutet, seine Frau zu lieben. Und das Gleiche steht übrigens auch für die Frau hier drin. Also es ist auch ein Vorteil für euch hinterher. Aber da müsst ihr erst die Kapitel für den Mann durcharbeiten. Sehr gut. Ein anderes Buch, was meine Frau und ich gerade zusammen studieren, Abschnitt für Abschnitt, ist von Tim und Casey Keller, das Buch Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist auch wirklich sehr gut und geht auf das ein, was Ehe wirklich ist und die ganzen Herausforderungen, die wir haben. Steht auch mit drauf. Vor dem Buch habe ich ein bisschen Angst. Das hat mir mein bester Freund nämlich jetzt erst zum Geburtstag geschenkt. Und er hat gesagt, es hat zu dem ersten Punkt, seine Frau zu lieben, wirklich seine Ehe massiv verändert. Es ist leider nur in Englisch, Loving Your Wife, von Larry McCall, wo es nur um diese Frage geht, was es bedeutet, seine Frau zu lieben. Steht auch mit drauf. Und jetzt kommen wir zu dem letzten, was noch mit drauf steht. Wir haben hier nur einen, der noch nicht verheiratet ist. Vorbereitung auf die Ehe. Wenn ihr Leute kennt, die bald heiraten werden, es ist das beste Verlobungsgeschenk, was ihr ihnen geben könnt. Es ist ein Arbeitsbuch, was, oh, das ist von meiner Frau, was ihr wirklich Stück für Stück durchgehen könnt. Und es geht genau durch diese Fragen, die oftmals hinterher in der Eheseelsorge aufploppen. Einander kennenlernen, wahre Liebe nach Gottes Art, nach Gottes Plan, die Ehe, die wichtigsten Beziehungen in ihrer Beziehung, Kommunikation, Konfliktlösung, was es bedeutet, Ehemann nach Gottes Plan zu sein, Ehefrau, Finanzen, Sexualität und sämtliche Hochzeitsbelange. Jede Stunde, die man in die Ehevorbereitung steckt, erspart Stunden von Nachbereitung in der Seelsorge. Massiv. Deswegen wirklich ein super Geschenk. Wir haben das auch erst letztens welchen geschenkt. Toll. Wir haben es zwar nicht zum Ende gemacht, aber wir werden uns danach noch sehen. Und noch zwei andere Bücher, die ich heute Morgen spontan gegriffen habe, weil die mir einfach sehr viel gebracht haben. Das ist einmal von Lou Priolo. The Complete Husband, das gibt es auch im Deutschen. Ich weiß aber leider nicht, wie der Titel heißt, weil ich das spontan heute Morgen gegriffen habe. Ich meine, das ist bei C.V. Dillenburg erschienen. Sehr praktisch. Ich habe es vor der Ehe gelesen und es hat mir vor der Ehe schon die Hosen runtergezogen. Also wirklich, es geht in die Tiefe und es geht auch sehr praktisch auf viele, viele Bereiche ein. Und ein Buch, was genauso ist, allerdings noch ein bisschen ausführlicher, ist von Stuart Scott, The Exemplary Husband. Ein wirklich tolles Buch. Und ihr habt am Ende auch Listen drin, mit Finanzen zum Beispiel, wie man damit umgeht und vieles mehr. Und das, was ich in kurz gemacht habe, gibt es auch in sehr lang, 24 Stunden, von Dr. John Street, das ist einer der Lehrer bei uns an der Ausbildungsstätte, das kriegt ihr auch im Internet überall, spezifische Bereiche der Seelsorge, Gottesplan für Mann und Frau. Da geht es auch um Homosexualität und Dinge, die jetzt nicht in erster Linie die Ehe selbst betreffen, aber ein sehr großer Anteil ist für die Ehe und ist sehr, sehr gut. Das steht leider nicht mit drauf. Genauso wie was in der Ehe, aber auch davor sehr wichtig ist, auch ein Seminar von Jim Sissy, sexuelle Reinheit. Das kriegt man sogar umsonst im Internet. Weil auch in der Ehe ist die Sexualität eine riesengroße Herausforderung. Reinheit, Schuld von früher, die Vergangenheit, aber auch Schuld von heute. Und das Letzte, und das lege ich oben hin, ich habe vorher Edmund gefragt, ob es du kriegst es direkt, ob es spezielle Kandidaten gibt, die entweder noch nicht verheiratet sind oder kurz verheiratet sind. Von Paul Washer, Zweck der Ehe, ist ein Heftchen über Epheser 5, den Abschnitt, den wir heute ein bisschen angerissen haben. Wer möchte, ich lege es oben hin, nehmt euch das. Es sind leider nur noch 4 da. Deswegen überlegt es euch und wollt es dann auch wirklich lesen. Oder legt es hinterher zurück auch. Ja? Ansonsten, das ist auch ein gutes Geschenk einfach an Freunde. Ja? Ich möchte noch zum Abschluss beten und danken für diese Zeit. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dieses wunderbare Geschenk der Ehe, das du uns gegeben hast. Du siehst, dass ein Großteil von uns wirklich dieses Geschenk von dir empfangen hat. Und ich bitte dich, dass du uns leitest, dass wir es immer mehr zu dem Segen auch machen, zu dem du es uns gegeben hast, dass wir Ehemänner werden, die mit jedem Tag besser lernen zu leiten, zu lieben und zu lernen. Dass uns diese 3 Worte wirklich fest in unser Herz geschrieben werden. Dass du uns immer weiter veränderst, dass wir immer ähnlicher dir werden, Herr. Ich möchte dir für jeden Einzelnen heute danken, dass wir diese Zeit zusammen hatten und bitte dich, dass das nicht einfach nur Worte sind, die auf den Tisch gefallen sind, sondern wirklich in unsere Herzen gedrungen sind. Jeder von uns muss immer wieder daran erinnert werden, was dein Plan ist. Ich bitte dich für die Kraft, wirklich nach deinem Plan uns auszustrecken, dass wir uns immer weiter verändern dürfen. Segne die Ehen dieser Männer, die da sind. Segne die Ehen dieser Gemeinde und auch die, die noch, so es dein Wille ist, irgendwann entstehen werden, Herr. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns. Amen.